sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 90. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer in dieser feuchtfröhlichen Runde ist der liebe Wolf mit dabei.
Hallöchen.
Und wieso feuchtfröhlich? Natürlich, wir sind ja immer noch im US Open Cup und da sind ja noch so einige USL-Teams mit unterwegs, die unterschiedlich abgeschnitten haben und wo wir uns mal die eine oder andere Partie zumindest näher angesehen haben und es vielleicht auch so die eine oder andere Überraschung gab. Gehen wir mal in eine Partie, die wir uns genauer angesehen haben. Einfach weil, man könnte es fast schon sagen, es ist ein Spieler, der da doch ein wenig auffällt und vielleicht einen ganz guten Tag hatte. Nämlich die Partie zwischen Birmingham und den Chattanooga Red Wolves. Zwei doch recht unterschiedliche Teams, oder?
Kann man schon sagen, natürlich relativ dicht beieinander geografisch. Also Tennessee gegen Alabama. Und auch im Prinzip ja in einer Liga zwischendrin. Also ist ja quasi jetzt kein Amateurteam gegen Profiteam. Ich muss zugeben, ich hätte Chattanooga vor dem Spiel durchaus den Sieg zugetraut, da Birmingham bisher nicht sonderlich stark wirkt. Und manchmal brauchst du nur einen glücklichen Tag haben, um das Spiel zu entscheiden. Und da gab es einen Spieler, den ich auch bisher gar nicht so krass fand, der das sogar gleich viermal gemacht hat.
Allerdings nicht gleich am Anfang. Die Partie startete nach 12 Minuten mit dem ersten Treffer. Allerdings waren das die Gäste aus Chattanooga, die die Möglichkeit genutzt haben, wie sie nicht viele nutzen. Es gab nämlich kurz hinter der Mittellinie einen Freistoß. Der wurde natürlich mit viel Kraft Richtung Strafraum verfrachtet. Und dort ist es am Ende nur Leo Voller, der als erster hochspringt, ordentlich weit hochspringt und den Kopf hinhält und das Kopfballtor macht und dementsprechend die Gäste mit 1-0 in Führung bringt.
Fand ich durchaus gut gemacht, aber ja, war auch eigentlich die klassische Freistoß-Kopfball-Situation mit ein bisschen längerer Flugbahn des Balls vorher.
Und ja.
Es dauerte dann bis zur zweiten Halbzeit, bis es die ja Ausgleichssituation für Birmingham gab oder auch wirklich dann genutzt worden ist. Und es gab ein Muster, das wir des Öfteren gesehen haben. Und zwar bekam Birmingham eine Ecke von rechts. Der Ball kommt rein. In der Mitte steigt Stefanio Pino hoch, kriegt den Kopf ran, haut den Ball per Kopf rein. Tim Trilk im Tor von Chattanooga reagiert, finde ich, ein mini bisschen zu spät. Da war der Ball schon quasi hinter ihm, als er richtig runtertaucht. Allerdings, der Ball ist drin. Und der Ausgleich für die Jungs aus Birmingham, die zwar an einem anderen Stadion gespielt haben, einer lokalen Uni, aber trotzdem es geschafft haben, auch Supporter mitzukriegen, die dann mitten in der Woche für Stimmung gesorgt haben. Und selbst Chattanooga hatte 2-3 Leute mit Fahnen dabei. Das fand ich schon irgendwie ganz cool. Bei einem Midweek-Spiel im Open Cup trotzdem mit ja deinen Supporters-Groups durch die Landschaft zu fahren, um da trotzdem mitzuspielen oder mitzufeuern.
Oh naja, wenn es das angeht, ich erinnere mich da an ein paar RGV-Supporters, die über Stunden im Gewitter bei Hartford standen und bis in die Nacht darauf warteten, dass sie ihr Teamwetter anfeiern dürfen.
Oh ja, das werde ich auch nicht vergessen, dieses Spiel.
Das war auf jeden Fall, da haben sie meine Hochachtung bekommen. Keine Hochachtung gibt es für das nächste Tor, weil es war einfach nur ein klassischer Elfmeter, allerdings für die Gäste. Der Elfmeter dann sauber geschossen, nicht schlecht gemacht, ganz klassisch. Aber auch, ja, überhaupt nichts Besonderes, muss man sagen.
Gleiche kann man zum nächsten Tor sagen, denn 4 Minuten nach der Führung für Chattanooga gab es den erneuten Ausgleich für Birmingham. Und das Tor war fast eine exakte Kopie vom Tor, das quasi zum Ausgleich geführt hat. Denn auch wieder Ecke für Birmingham von der rechten Seite. Pino steigt hoch mit einem Kopfball, auch wenn er da am rechten Pfosten stand und nicht in der Mitte. Kopfball drin, 2-2.
Allerdings wollte Pino auch, dass ihm selbst nicht langweilig wird. Deswegen hat er das Ganze noch einmal anders versucht. Es ging natürlich, dadurch, dass es 2-2 stand, irgendwann in die Verlängerung. Und in der 105. Minute, beziehungsweise in der Nachspielzeit derer, gab es erneut eine Ecke. Und Pinho entschied sich dafür, wieder rechts am Pfosten zu stehen. Jetzt wollte er nicht schon wieder mit dem Kopf ein Tor machen, das wäre ja auch langweilig. Er hat in dem Fall einfach den Brustkorb genommen. Tor ist aber trotzdem drin. Was in dem Fall noch interessant fand, war, dass er nahezu frei war. Also es stand zwar Verteidiger irgendwie in der Nähe, aber nicht an ihm dran, sodass er ausreichend Platz und Möglichkeit hat, da einfach die Brust reinzuhalten und dann eben mit der Brust das Tor zu machen.
Und da das Spiel noch nicht ganz entschieden war, dachte sich Pinho knapp 2 Minuten später, jetzt mache ich das Ding wirklich zu. Und das war das erste Spiel, das erste Tor von Birmingham, das nicht nach einer Ecke entstanden ist, sondern durch wirklich aus dem Spiel heraus. Birmingham greift an, schafft es mit einem perfekten quasi Ball durch die Schnittstelle, durch die Abwehr durchzuschießen. Pinho kommt angerauscht, kriegt den leeren Ball, läuft aufs Tor zu, oder den freien Ball, läuft aufs Tor zu. Tim Trill kommt natürlich raus als Keeper, kann den Schuss aber nicht mehr klären, sodass der Ball unter ihm durchrutscht und ins leere Tor kommt. Und damit steht es dann 4-2 und damit auch der Endstand für Birmingham, die nach kleineren Problemen gegen Chattanooga gewonnen haben und sich das nächste Pokalründchen gesichert haben. Mit Blick auf die Statistik geht es aber wirklich voll in Ordnung. Also 11-5 Torschüsse, 31-8 Schüsse insgesamt und 60-40% Ballbesitz sprechen ja schon eine deutliche Sprache. Und deswegen blieb es auch eher in Erinnerung, weil ein Spieler 4 Tore macht und davon 3 nach einer Ecke.
Starke Partie, für ihn zumindest.
Weil ich möchte dir noch kein Salz in die Wunde streuen, deswegen frage ich erstmal salopp, gab es andere Open Cup Partien, die dich interessiert hatten? Oder die du ergebnistechnisch interessant fandest?
Also die, auf die du da irgendwie gerade schon so ein bisschen angespielt hattest, die existierte einfach gar nicht. Die ist abgesagt worden. Hat nicht stattgefunden. Ja, also es gab ja noch so die eine oder andere US Open Cup Partie durchaus überraschenden Ergebnissen. Ich fange mal ganz schnell mit dem Ergebnis an, was mich natürlich am meisten genervt hat, nämlich Hartford Athletic hat zu Hause gespielt und empfing aus der MLS Next Pro den New York City FC. Also, ich weiß nicht, Hartford. Ich habe morgens das Ergebnis gesehen, war alles andere als begeistert. Auf jeden Fall ging es dort ordentlich zur Sache dann. Die Partie endete 2-3. Das letzte oder die letzten Tore fielen alle tatsächlich erst in der Verlängerung. Zwei der Tore vom New York City FC fielen dann in der Verlängerung und machten dann den Sack zu. Was allerdings interessant ist, es gab ab der 120. Minute nochmal 3 rote Karten, 2 davon für Hartford, 1 für den New York City FC. Also da ging es ja nochmal ordentlich zur Sache. Und du hattest dich ja ein bisschen gefreut, weil es da ja so eine gewisse Tweet-Geschichte von Hartford gab, oder?
Ja, denn in der ersten Nacht der dritten Runde, also ich glaube für die Amis am Dienstag, hatte ja Rhode Island bei Charlotte Independence gespielt. Allerdings mit einer B11. Und unterm Strich verloren sie dann auch im Elfmeterschießen gegen Charlotte Independence. Die, darf man nicht vergessen, bis vor ein paar Jahren selbst noch Zweitligateam waren und letztes Jahr eins der besten Teams der Liga war, mit dem besten Keeper der Liga. Denn Charlotte gewann 5-4 im Elfmeterschießen und Hartford Athletic, die mit Rhode Island aufgrund der lokalen Nähe eine gewisse Rivalität aufbauen, haben sich dazu hinreißen lassen, ein GIF zu posten, das einfach nur ein Lachgif ist, also amüsiert sich ein Mann. Und direkt danach gab es Kommentare drunter, auch von Hartford-Fans, lass das bitte, das geht bestimmt schief. Am Tag darauf verlor dann eben Hartford gegen die zweite Mannschaft vom New York City FC im Pokal und flog selber raus. Und das war halt eine wunderschöne Karma-Geschichte, die ja sehr belustigt in der USL-Community aufgenommen worden ist. Ansonsten gab es noch ein paar kleinere Überraschungen, die jetzt einfach nur in der Hinsicht überraschend sind, weil das ligatiefere Team gewonnen hat, aber es dann nicht Teams waren, die man nicht vermuten könnte. Also als Beispiel, Miami hat gegen Tormenta verloren. Tormenta vor 2-3 Jahren noch Meister der dritten Liga, fußballerisch immer gut, nicht so krass überraschend, finde ich. Und Omaha gewinnt, ich glaube, zum zweiten Mal in Folge gegen El Paso im US Open Cup. El Paso hat noch keinen einzigen Sieg diese Saison geholt. Auch das fand ich nicht so überraschend. Aber auch da halt wieder Drittligist schlägt Zweitligist, aber fußballerisch beide mindestens auf einer Ligahöhe, theoretisch.
Zum einen das und zum anderen ist, also egal wie es in der Liga läuft, man kann sich eigentlich mittlerweile darauf verlassen, Union Omaha rasiert im US Open Cup ja immer. Also die entscheiden sich ja jedes Jahr dafür, dass sie doch ein paar Runden weiter wollen als nur die klassischen. Von daher ist das eh ein sehr, sehr harter Gegner. Und wenn man eh eine blöde Saison hat, dann weiß man, Union Omaha ist da ein garantiertes Team, gegen das man dann verlieren wird. Es gab noch ein anderes Team, über das wir, ja, was du ja gerade schon mal erwähnt hattest, Rhode Island. Ehrlich gesagt fand ich es da jetzt auch nicht so überraschend, dass sie verloren haben gegen Charlotte Independent. Was ja auch, es ist, man muss sich ja nur ansehen, wie sie bis dato jetzt in der Championship gespielt haben. Da fehlt es noch ein wenig an der Stabilität, die sie brauchen. Trotzdem ärgerlich für sie, in ihrer ersten Saison dann auch so früh schon aus dem US Open Cup auszusteigen.
Das stimmt, das stimmt. Ansonsten haben sie in den anderen Spielen immer die quasi Favoriten durchgesetzt. Und es gab in der Hinsicht dann keine weiteren wirklichen Überraschungen. Trotzdem fand ich eine unterhaltsame Runde. Und alle Amateurteams sind jetzt auch wirklich raus. Da gibt es also kein weiteres Wunder. Es gab direkt die Auslosung für die nächste Runde. Denn in der vierten Runde kommen dann die restlichen 8 USA Championship und die 8 MLS-Teams mit dazu. Und es gab vorher schon eine Regel, die ich interessant fand. Und zwar, die Teams, die dazukommen, dürfen nicht aufeinandertreffen. Das heißt, die 8 MLS-Teams und die 8 restlichen Championship-Teams müssen auf die Sieger der dritten Runde treffen. Und so gab es dann ein paar interessante Losgruppen, die dann ja zu durchaus interessanten Losen geführt haben. Gibt es da ein paar Spiele, die dich interessieren, liebe Anne? Ich will dich ja sonst gar nicht zwingen, das zu erwähnen. Es gab, finde ich, 2, 3 interessante.
Oh, ich finde, da gibt es sogar mehr interessante. Atlanta United zum Beispiel trifft auf Charlotte Independence. Ich glaube, das könnte eine ganz interessante Partie werden, weil Atlanta ja eh eine sehr große Fanszene hat und Charlotte hat auch ein paar ziemlich coole Fans. Also fantechnisch auf jeden Fall sehr cool. Man spielt halt bei Atlanta zu Hause. Heißt in einem riesigen Stadion, vermutlich, wenn sie in ihrem regulären Stadion spielen und nicht woanders hinziehen. Houston gegen Detroit finde ich ehrlich gesagt ganz wilde Partie, einfach schon auch aus dem Aspekt, jetzt muss Detroit eine Auswärtsfahrt nach Houston vornehmen. Also doch schon eine ganz schöne Strecke. Hätte ich umgedreht irgendwie ein bisschen sympathischer gefunden, wenn Houston den Weg hätte machen müssen. Was ich aber sehr interessant finde, ist das Aufeinandertreffen zwischen Union Omaha und Sporting Kansas City. Weil Sporting, also die können manchmal gewinnen, aber auch nicht immer. Und Sporting ist manchmal so eine richtige Duselmannschaft. Und jetzt treffen sie auf die Genickbrecher von Union Omaha. Also das wird, glaube ich, eine sehr spannende Partie. Zumal Union Omaha zu Hause spielen kann und Sporting in dem Fall die Auswärtsfahrt hat.
Welche Partien ich interessant finde mit MLS-Beteiligung, sind zum Beispiel Seattle gegen Louisville. Die schlichtweg Top-Teams der letzten, sagen wir mal, 15 Jahre aus beiden Ligen. Also Seattle, ehemaliger gefühlter Dauermeister oder zumindest Finalteilnehmer, trifft auf Louisville, bei denen genau das Gleiche zutrifft. Also fußballerische Klasse grundsätzlich eigentlich vorhanden. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Und ich freue mich tatsächlich auf, wenn man es mitbekommen kann natürlich, die Partie zwischen New Mexico und Salt Lake. Denn Salt Lake aus Utah ist immer sehr für den Jugendaufbau bekannt. Die setzen sehr auf eigene Jugendtalente und auch auf quasi dazugekaufte Talente, wie Diego Luna oder Fidel Barajas zum Beispiel. Mit New Mexico hat man auch einen sehr interessanten Gegner, der dieses Jahr auch sehr guten Fußball spielt. Und da, ja, finde ich es eine sehr interessante Paarung. Und nur schon mal so viel ab, die Runde der letzten 32, a.k.a. Runde 4, a.k.a. ja, das 16. Finale, findet Anfang Mai statt. Also ihr habt noch 2 Wochen Zeit, um euch wieder vom Open Cup ein bisschen zu abgewöhnen. Und dann geht's wieder los.
Ich gucke gerade, aber es ist halt schade, es ist halt keine Partie, bei der ich sehen kann. Zumal es ja erst, also ich bin in der Woche danach erst dort. Theoretisch, wenn der New York City FC 2 mit seinem MLS Pro Team weiterkommt, dann vielleicht. Mal sagen. Wir nutzen mal die Zeit doch ganz kurz, um über einen Neuling zu sprechen, der sich dazu entschieden hat, in die League One einzutreten. An was denkst du, wenn du an Oregon denkst? Was fällt dir da so ein?
Ich weiß nicht warum, weil das Gewürz. Also Oregano und Oregon ist für mich irgendwie ist für mich immer so irgendwie ähnlich, aber ansonsten, ja, links oben in der Karte ist so immer so mein Gedanke. Also ich glaube, außer Portland habe ich da jetzt nicht so den großen Bezugspunkt zu. Aber ich dachte, es könnte mal ein Profiteam gebrauchen.
Was mich gerade völlig verwirrt, es könnte mal ein Profiteam gebrauchen.
Ein anderes, ein Nicht-MS-Profiteam.
Kommt denn da jetzt eins?
Anne heute die Königin der Überleitungen, liegt wohl im Hagel. Nein, aber es gibt ein neues Team und zwar aus Eugene. Aus Eugene, Oregon. Finde ich interessant, war eben ein Stadtname nach einem Vornamen. Denn Eugene kriegt ein League One-Team, also für die dritte Liga. Da stand noch kein direktes Beitrittsdatum. Ich gehe mal stark eher von 2026 aus als nächstes Jahr. Finde ich an sich gut, weil sonst kriegen wir gefühlt immer ständig Teams aus Kalifornien oder gerade von der Ostküste. Und wenn man guckt, Spokane, die es jetzt aus Washington ja in der Liga gibt, die haben sonst sehr weite Auslands- oder Auswärtsreisen, weil halt gefühlt keiner in ihrer Nähe ist. Und von Spokane in Washington nach Oregon ist es gar nicht mal so weit USA-technisch. Das heißt, es gäbe mal endlich ein Team aus dem Nordwesten und dazu natürlich eben ja, passend, finde ich. Mal was Neues, was es noch nicht so oft gibt, macht es auch für die Liga ein bisschen besser und wie gesagt, nicht das eine milliardste kalifornische Team.
Wir hatten uns ja auch schon ein bisschen beschwert, dass nur um Spokane sitzt und sie quasi da alleine in ihrer Ecke sitzen und ihre Auswärtsfahrten zum Beispiel dann immer sehr, sehr lang sind. Von daher ist es auch ganz gut, dass sie da jetzt endlich Unterstützung bekommen. Und aufgrund der Nähe zueinander, vermute ich fast, wird es da eine gewisse Rivalität geben. Ist ja in der MLS genauso. Es gibt in Washington ein Team und es gibt in Oregon ein Team. Beide mögen sich nicht besonders, beziehungsweise die Fans haben eine gewisse Rivalität zueinander. Von daher vermute ich, dass es auch in der League One dann passieren wird und vielleicht ganz interessante Spiele mit sich bringen kann.
Ja, sonst gibt es noch nicht viel zu sagen. Es war ein kleines, kurzes Video, was, glaube ich, vor ein, zwei Tagen gepostet worden ist. Inhaltlich ist noch gar nichts bekannt, also was die Owner angeht oder was mögliche Namen angeht. Aber ich dachte, wir teilen es trotzdem schon mal mit. Einfach weil damit ihr es wisst und eben wisst, ja, die League One wächst eigentlich auch mal ein bisschen weiter. Weil gefühlt haben wir sonst jetzt immer neue Championship-Teams angekündigt. Aber hat in League One jetzt nicht mehr so viel, was wirklich Hand und Fuß hatte.
Ich würde vorschlagen, wir machen mal eine kurze Pause und dann bleiben wir allerdings noch in der League One. Da gab es nämlich noch eine interessante Partie. Und ansonsten erwartet uns natürlich auch noch die Championship. Denn da gibt es auch so ein bisschen was, über das man reden könnte. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen jetzt mal in eine Partie von zwei Teams, über die wir in den letzten Jahren natürlich irgendwie auch häufiger gesprochen haben. Einfach weil es zum einen recht alte Teams sind und zum anderen sie immer irgendwie aufgefallen sind. Oder sie unsere Sympathie haben. Alles möglich. In dem Fall jetzt, weil sie tatsächlich eine sehr interessante Partie geboten haben. Ich spreche von Forward Madison, die zu Hause gespielt haben und die Richmond Kickers zu Gast hatten. Was war denn deine Erwartung vor der Partie?
Dass es eine sehr gute Partie werden muss, denn es ist das Hennessy Derby. Beide Mannschaften spielen natürlich in diesem Derby oft gegeneinander. Beide Mannschaften versuchen das auch ernst zu nehmen. Und beide sind auch so Teams, die mal so zwischen Mittelklasse und Playoff-Würdigkeit hin und her schwanken. Das heißt, für beide ging es um ziemlich viel. Neben dem natürlich prestigeträchtigen Derby-Sieg, auch um halt sich ein bisschen wirklich in einen guten Saisonstart noch zu kriegen. Ich bin also von einem doch hitzig geführten und wahrscheinlich torreichen Spiel ausgegangen.
Tore gab es auf jeden Fall in der Partie, so viel sei schon mal gesagt. Aber es dauerte recht lang, bis das erste Tor gefallen ist. Was mir aufgefallen ist, beide Mannschaften haben zwar recht konzentriert begonnen, aber hatten schon so die eine oder andere Chance, um sich zumindest schon mal heranzutasten. Es dauert dann allerdings bis zur 28. Minute und da muss man sagen, irgendwie wirkte das nicht so richtig konzentriert. Der Ball flog dort, ich würde fast sagen, ein bisschen verunglückt in den Strafraum mit hinein. Ich weiß nicht mal mehr, ob das vom Angreifer war oder von einem Verteidiger. Da sitzt der Pass auf jeden Fall nicht so richtig, irgendwie rutscht er ab und dann trudelt der Ball da einfach so in den Strafraum. An sich jetzt nicht die gefährlichste Situation. Wenn ein Verteidiger dort in der Nähe ist, kann er sich den Ball schnappen und schnell rausschießen. Alles ist okay. In dem Fall ist aber die Problematik, dass so schnell gar kein Verteidiger beim Ball ist, sondern ein Angreifer. Und in dem Fall ist es Derek Gepard, der sehr, sehr schnell halt am Ball ist, mit dem nochmal ja, eine kurze Kurve läuft und dann aus spitzem Winkel aufs Tor schießt und das 1:0 macht. Ziemlich bitter, wenn man überlegt, dass man davor schon eigentlich beide Teams recht sauber gearbeitet hatten und dann so ein komischer, verunglückter Ball dann da die Situation verursacht. Steht also nach 28 Minuten 1:0 für die Gäste. Für die Gastgeber, so rum.
Sie hatten die Möglichkeit, das Ganze nochmal schön zu erhöhen und hatten einen Fernschuss in der 31. Dort hat Pablo Jara allerdings keine wirklichen Probleme gehabt, den auf ihn gezogenen Ball zu halten. Und es dauerte dann bis zur 7. Minute der Nachspielzeit, bis es das nächste Tor gab. Das auch, so viel kann ich schon mal verraten, dass der USL League One Tor der Woche geworden ist. Denn Maxi Schönfeld, wahrscheinlich auf Deutsch Schönfeld, legte ein Tor rein, das wirklich sehr schön gefallen ist. Denn es gab eine Ecke für die Jungs von Richmond. Er kriegt den Ball in der Mitte mit der Brust, haut ihn sich nochmal ein Stückchen hoch in die Luft und haut den Ball dann mit einem Fallrückzieher aus kurzer Distanz und aus sehr schnell gezogenem quasi Ablauf unten rechts rein. Sah sehr artistisch aus, wie er den Ball nochmal zweimal nach oben hüpft und ihn dann schön mit dem Fuß unten reinhämmert. Schöner Fallrückzieher nach einer Ecke, der Ausgleich für Richmond und wie gesagt für Maxi Schönfeld. Das Tor der Woche wurde, glaube ich, gestern ihm offiziell vergeben. Kann man auch, finde ich, so machen. Schöner Fallrückzieher im Derby, was willst du mehr?
Es ist gefühlt, wenn ein Fallrückzieher erfolgreich war, gibt es eigentlich immer das Tor der Woche.
So oft kommen die ja auch zum Glück nicht vor. Also Fernschüsse gibt es dagegen ziemlich viel, aber ein Fallrückzieher ist dann doch noch eher selten.
Das Tor motivierte wahrscheinlich auch den Rest seines Teams dazu, dass sie sich eventuell doch dazu aufraffen, diese Partie zu gewinnen und 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Vor allem motivierte es Adrian Billhardt, den deutschen Spieler im Team, dass er unbedingt noch ein Tor machen will, damit sie diese Partie gewinnen. Also läuft er mit diesem Ball in der 64. Minute quasi von der Mittellinie aus an bis Richtung Strafraum fast, also ganz kurz davor. Und dann überlegt er sich, naja, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich es auch mal probieren. Und zieht einfach aufs Tor ab und der Ball ist drin. Für Billhardt mal wieder ein Tor, der war in den letzten Wochen ziemlich, ziemlich produktiv, könnte man sagen. Und ich kann es schon mal so sagen, er ist zumindest unter den gängigen Fußball-Apps ist er als Spieler der Begegnung aufgrund der Leistung gekürt worden.
Finde ich, kann man auch leben. Also bei Tormenta war er ziemlich gut und das noch nach seiner langen, was war das, Muskelfaserrissverletzung. Ja, Detroit war es ein bisschen unglücklich, aber auch die haben ihn auch irgendwie sehr seltsam eingesetzt. Also irgendwie auch als Verteidiger stellenweise. Und ich freue mich umso mehr, dass er bei Richmond zurück in der League One wieder zeigen kann, dass er doch, Fußball spielen kann. Dennoch blieb es nicht bei der Führung, denn in der 72., also 9 Minuten später, fiel dann der Ausgleich. Auch nicht so krass zu erklären. Es gab eine Flanke von links in den Strafraum an den linken Pfosten. Ja, Davila kommt reingesprungen und haut den Ball per Kopf rein. Zum 2-2 für Madison. Damit der Ausgleich im Hennessy-Derby und auch am Ende der Endstand. War allerdings für Richmond tatsächlich das erste Derby dieser Art seit 3 Spielen, wo sie wenigstens einen Punkt mitgenommen haben. Also weiß jetzt nicht, wie sehr sie sich freuen können, wenn sie nicht gewonnen haben, aber immerhin haben sie zum ersten Mal seit 3 Spielen in diesem Derby nicht verloren.
Wer etwas verloren hat, ist Forward Madison, denn die haben einen Spieler verloren. Nämlich quasi den Backer des Teams, Tommy Mehl, auf Deutsch übrigens Tommy Mehl, leistete sich noch eine sehr unnötige Aktion in der 86. Minute. Er hatte zu dem Zeitpunkt schon gelb gesehen und ging dann mit gestreckten Beinen in einen Zweikampf rein. Da war auch klar, an den Ball wird er eher nicht mehr kommen. Dafür ist der Gegenspieler schon den Schritt weiter und sperrt den Körper auch zu sehr ab. Er bringt seinen Mitspieler zu Fall. Komplett unnötiges Einsteigen in der Situation, bekommt völlig zu Recht seine 2. gelbe Karte, damit gelb-rot, sieht den Schiedsrichter aber so an, als wenn er überhaupt nicht nachvollziehen könne, warum er jetzt dafür gelb bekommt, und muss vorher duschen gehen.
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Also das war so völlig, warum zur Hölle? Wie doof kannst du sein? Also lässt sich nicht anders beschreiben. Schubst ihn mit voller Absicht von hinten weg und regst sich dann darüber auf, weiß ich nicht.
Springen wir mal in ein anderes Derby. In ein Derby, wo es ein wenig wärmer ist, nämlich nach Florida. Miami FC in der USL Championship spielte zu Hause und hatte quasi den Nachbarn zu Gast, die Tampa Bay Rowdies. Was war denn so dein Eindruck von dieser Partie?
Oh boy, das lässt sich schon gut zusammenfassen, denn Miami war in den letzten Jahren nie sonderlich gut. In den Derbys haben sie es trotzdem mal irgendwie halbwegs hinbekommen, Tampa die Stirn zu bieten. Da der Start doch eigentlich gut verlief, dachte ich dieses Jahr, okay, vielleicht gewinnt Miami das Derby mal. Aber ich sag mal so, was wir da gesehen haben, war stellenweise wirklich dilettantisch. Unter anderem von einer Person, die am Ende gar nicht mal mitgespielt hat.
Über den wir aber auch schon mehrfach in dieser Saison gesprochen haben. Und so alt ist die Saison noch gar nicht. Die erste Aktion, bei der ein Tor fiel, war in der 21. Minute. Und in dem Fall war es ja auch wieder ein bisschen verunglückt, fast. Zumindest für eine Gruppe. Es gab einen Pass in den Strafraum und dieser Pass sollte eigentlich auf Cal Jennings gehen. Geht er aber nicht, weil davor stehen 2 Verteidiger. Super Situation für die Verteidigung. Blöd allerdings nur ist, dass genau von einem dieser Verteidiger der Ball ins Tor springt. Dementsprechend hat man sich nach 21 Minuten das Eigentor geholt. Sehr bitter.
In der Zwischenzeit bis zum nächsten Tor hatte Frank Lopez von Miami 2 gute Chancen, wo allerdings Jordan Farr im Tor von Tampa 2 doch sehr ansehnliche Paraden rausgehauen hat, um die Führung festzuhalten. Und so dauerte es dann vom ersten Tor 18 Minuten bis zum 39. bis es das 2. Tor für Tampa gab. Auch hier jetzt nicht krass zu erklären. Bodily legt den Ball quer, Kay Jennings mal wieder frei wie nichts, köpft den Ball aus kurzer Distanz mittig ins Tor rein zur 2-0-Führung für Tampa. Man darf sich mal wieder fragen, wieso scheint es in der Championship ein Rätsel zu sein, dass man Kay Jennings nicht alleine lassen sollte? Warum scheint das keiner irgendwie auf die Idee zu kommen, ihn zu decken?
Naja, vielleicht lernen sie es ja noch im Laufe der Partie, wir werden es sehen. Es gibt dann noch etwas Nachspielzeit in der ersten Hälfte und diese Nachspielzeit nutzte man. Könnte man sich natürlich fragen, wer ist wohl in dieser Situation mit beteiligt? Natürlich, es ist Cal Jennings. Der steht an der Strafraumgrenze knapp drin und macht einen kurzen Pass auf Paris. Und Paris wartet nicht lange mit dem Ball, sondern gibt ihn ebenfalls weiter nach links, wieder ein kurzer Pass, in dem Fall wieder auf Bodily. Und der zieht dann einfach aufs Tor ab und erzielt den nächsten Treffer, das 3-0. Für die Tampa Bay Rowdies.
Eine ziemliche Vorentscheidung kann man schon so sagen. Allerdings, hielt das Ganze nur bis zur zweiten Halbzeit. Denn in der ersten richtigen Szene in der zweiten Halbzeit kommt Miami tatsächlich zum Türchen. Es gibt einen Freistoß von der linken Seite. Man könnte sagen, direkt von der Seitenauslinie. Freistoß direkt bis kurz vors Tor. Dort muss der Miami-Spieler aus dem halben Meter nur angelaufen kommen und schiebt den Ball aus kurzer Distanz rein. Und damit steht es 1:3, knapp nach Wiederanpfiff. Und damit erneute Hoffnung für Miami, vielleicht doch nicht komplett unterzugehen.
Diese Hoffnung ertrinkt 4 Minuten später quasi schon wieder. Es resultiert aus einem Konter. Und in dem Fall ist es Paris, der den Ball bekommt und außen links sehr, sehr lang entlanglaufen kann an der Linie, überhaupt nicht gestört wird, noch genug Zeit hat, einen Blick zu werfen, wer ihn denn so freundlich aus seinem Team begleitet. Und da sieht er jemanden, über den wir vielleicht schon das ein oder andere Mal gesprochen haben. Nennen wir ihn mal Cal Jennings. Er macht den Pass, Jennings steht mal wieder frei und macht das Tor.
Ja, Cal Jennings, guter Spieler, aber irgendwie auch mit sehr leichten Toren manchmal. In der 55. hat es Miami nochmal spannend gemacht, denn mit Adrian Gavilanes hat man ein sehr junges Talent in seinen Reihen, das in der Saison schon mit ein paar schönen Toren aufgefallen ist. Und auch in diesem Spiel, denn er bekommt den Ball und haut den Ball mit einem schönen Fernschusskracher oben rechts rein. Jordan Farr kann da nichts machen in der 55. Und es steht 2:4. Das heißt, die direkte Antwort für die Jungs aus Miami.
Wofür Farr nichts konnte, Gagliani dagegen umso mehr. Der Torhüter von Miami ist uns ja schon die eine oder andere Partie über mal aufgefallen. Und auch in dieser Partie fällt er auf. Leider nicht positiv. Es gibt immer nur die beiden Extreme bei ihm. Entweder extrem stark gehalten oder extrem stark. Wir nehmen jetzt letztere Variante. Es ist die 62. Minute und er kommt aus dem Tor raus. Klar, die Entscheidung musst du irgendwie treffen. Ist auch schon an der Strafraumgrenze in dem Fall und versucht an den Ball zu kommen. Aber er verpasst den Ball. Er macht ein wunderschönes Luftloch. Und in dem Fall ist es dann Manuel Ortega, der ja mit dem Ball dann einfach weiterlaufen kann, weil der Ball ist ja nicht gestört worden und das Tor ist ja jetzt leer. Das war leider von Gagliardi wieder mal ein kompletter Fehlgriff, beziehungsweise in dem Fall ein Fehlschuss, was ihm so definitiv nicht passieren darf. Aber ich meine mich ziemlich deutlich zu erinnern, dass er das jetzt in der Saison auch schon mehrfach gehabt hatte.
Und unter anderem gegen Hartford, da kam er auch aus dem Strafraum raus und konnte easy umkurvt werden. Also ja, nichts gegen mitspielende Torhüter, das ist ja, gehört ja heute fast schon zur Regel. Allerdings finde ich, wenn du mitspielen und aus dem Tor rausgehen willst, solltest du es auch können. Und irgendwie sieht das bei Gagliardi immer sehr nach Risiko aus. Und leider, ja, wurde es auch schon mehrmals bestraft. Und das in, was waren wir jetzt, 5 Spieltagen, 6 Spieltagen? Also nicht zum ersten Mal.
Es gibt noch eine gelb-rote Karte in der 78. Minute. In dem Fall für Manuel Botta, der nach einem Foul, ja, der, was völlig unumstritten war, seine 2. gelbe Karte gesehen hat, auch wieder ziemlich unnötig. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum er da so lange mit dem Schiedsrichter diskutieren musste und so überrascht wirkte. War eindeutig.
Kann man nicht anders sagen. Vor allem auch so dumm, dich dann direkt neben dem Schiri das anzustellen, dich dann darüber zu wundern. Ja, also wenn Blödheit bestraft gehört, dann in diesem Falle auf jeden Fall. In der Zwischenzeit, nach dem letzten Tor von Miami, gab es eine Verletzung beim Keeper. Und so kam der Ersatzkeeper Ndaye rein, der zum Ende des Spiels noch 2 sehr gute Paraden zeigen kann. Beides nach jeweils Fernschüssen. Einmal haut er den Ball oben aus der linken Ecke raus und einmal aus der rechten Ecke. Sah ja, wie ich fand, ziemlich gut aus, aber beim Spielstand von 2:5 ändert sowas natürlich auch nichts mehr. Aber nur mal lobend erwähnt, kommst rein, kassierst kein Gegentor mehr und kannst noch ein paar gute Paraden zeigen, bevor die dann eben nochmal im Open Cup gespielt haben.
Hast du sonst etwas zu dieser Partie?
Nö, nur dass ich ein bisschen enttäuscht bin. Weil, ja, Miami wirkte so stark bisher in der Saison, verhältnismäßig. Und bis auf die kurzen Lichtblicke war das schon eine sehr, sehr dominante Leistung von Tampa. Wer viele Tore mag, dem wird's freuen. Der, aber auf ein spannendes Derby hofft, der war sicherlich enttäuscht.
Dann würde ich vorschlagen, machen wir nochmal eine kurze Pause und hören uns gleich im letzten Teil der heutigen Folge von Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live frei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen noch in eine weitere Partie, nämlich El Paso, die zu Hause gespielt haben und Oakland zu Gast hatten. Wenn du diese Partie hörst, was wäre so dein erstes Gefühl? Wer ist da so dein Favorit?
Also beide schätze ich eher als Kellerteams, mit Glück noch Playoff-Platzierungsteams ein. Und wenn, hätte ich eher auf tatsächlich Oakland getippt. Die haben durchaus ab und zu Geistesblitze mit spielerischer Qualität. Und ja, El Paso hat im englischen Sprachraum nicht umsonst den Wortwitz El Paso, also nur das L, weil sie alles halt ständig verlieren. Und ich glaube, das reicht auch eigentlich ganz gut, um El Paso diese Saison mal wieder zusammenzufassen.
Dann schauen wir doch mal, ob sie diese Partie verlieren oder ob sie gewinnen. Es geht gut los, in der 13. Minute. Dort gibt es eine Ecke, es gibt ein bisschen Gewusel, irgendwie landet der Ball dann bei Moreno, der ihn Richtung Tor schießt. Und von da aus wird er dann irgendwie nochmal abgefälscht und landet tatsächlich im Tor, sodass El Paso tendenziell quasi schon mal 3 Punkte hätte, wenn die Partie an dieser Stelle zu Ende wäre.
Wäre bestimmt für den einen oder anderen Fußballfan der Generation TikTok nicht ganz schlecht, wenn so ein Fußballspiel nur 13 Minuten gehen würde. Aber nein, das Spiel ging natürlich weiter. In der 29. gefiel mir der Keeper von El Paso ganz gut, denn er hat einen Fernschuss doch noch sehr gut über die Latte lenken können. Hatte allerdings quasi in der nächsten Szene gar keine Chance mehr. Und da dachte ich so ein bisschen an diese Theatermaske mit dem Lachen und dem weinenden Gesicht. Denn du zeigst eine wunderschöne Parade und bist direkt in der nächsten machtlos. Denn es gab einen Freistoß für Oakland. Der Ball kommt in den Strafraum geschlagen. Einer der Spieler springt hoch und quasi fälscht den Ball mit dem Beinchen nochmal ab, sodass die Flugbahn geändert wird. Wade kann dann gar nichts mehr machen, als dem Ball zuzugucken, der dann am linken Pfosten eintrudelt. Was der Ausgleich für die Jungs von Oakland war, und wie gesagt, mit der Keeper ein bisschen leid hat. Vorher schöne Parade und nächste Szene direkt bist du machtlos.
Noch vor der Pause gibt es einen Elfmeter. In dem Fall für El Paso. Völlig berechtigt, wie ich finde. Tritt auf den Fuß innerhalb des Strafraums. Es war sehr deutlich zu sehen. Völlig in Ordnung. Und der Elfmeter ist drin, sodass sie in die Kabine erstmal mit einer Führung, zwar nur mit einem Tor, aber trotzdem sich erstmal erholen können.
Allerdings ist das Spiel nun mal so ein schönes Spielchen und El Paso kann führen, kriegt aber so ein bisschen Nervenflattern. Das hatten wir neulich beim Spiel gegen New Mexico schon so. Und das war auch heute mal wieder so. Denn knapp nach der zweiten Halbzeit, und zwar knapp in der zweiten Halbzeit, kriegt Oakland eine Szene, die man nicht schön hätte machen können. Johnny Rodriguez kriegt den Ball noch relativ mittig in der gegnerischen Hälfte, läuft ein bisschen auf den Strafraum von El Paso zu. Keiner der Verteidiger kommt auf die Idee, ihn zu blocken oder mitzulaufen, so dass er dann am Ende knapp 4-5 Meter vom Strafraum entfernt steht und sich denkt, ich habe Platz, ich habe Zeit, keiner nervt mich, also hau ich einfach mal aufs Tor. Er haut einen wunderschönen Fernschuss, Kracher, unten links rein. Wade konnte da überhaupt nichts machen. Und mal wieder eins der klassischen Fernschusstore. Sehr weite Entfernung, sehr schöner Schlenzer, nicht zu halten für Wade. Und ich fand auch da einfach schlecht verteidigt. Klar kannst du nicht immer davon ausgehen, dass aus jeder Entfernung aufs Tor geschossen wird. Wenn du aber gar nicht versuchst zu verteidigen, darfst du dich auch nicht beklagen, wenn es versucht wird.
So ist es ja.
Also schönes Tor für Rodriguez und damit der Ausgleich in der 47. Minute. Damit noch fast eine ganze Halbzeit Zeit, um den Sieg einzutüten.
Genau, jetzt ist nur die Frage, für wen. Und ein Problem für El Paso ist jetzt, dass Rodriguez jetzt Blut geleckt hat. Der hat jetzt ein Tor gemacht, dann will jetzt nochmal. Und Er ist sehr, sehr in der Angriffslaune und bekommt die Möglichkeit, wieder nach einem ziemlich guten Pass in den Strafraum auf ihn, dass er theoretisch eigentlich das Tor machen könnte. Er hat genug Platz, der Ball ist bei ihm, der Torhüter kommt auch raus. Der Torhüter kommt zu spät raus und er verpasst den Ball. Er erwischt aber Rodriguez, was einen Strafstoß zur Konsequenz hat. Und dieser Strafstoß wird ebenfalls verwandelt, sodass es dann in der 51. Minute für die Gäste 3:2 steht.
Ich bin ehrlich, wir hatten ja, du hast ja gerade so ein bisschen skeptisch gefragt, dafür gibt es Elfmeter. Mich hat diese ganze Szene so ein bisschen fast an eine Art Football-Tackle erinnert, nur halt ohne Arme. Also, ich glaube nicht, dass Wade da beabsichtigt hat, da in den Spieler reinzurammen, aber er kommt halt quasi mittig in den Gegner reingeschossen, haut damit Rodriguez um, der auch nicht ausweichen konnte. Wahrscheinlich hat er einfach zu spät gecheckt, konnte auch nicht mehr abbremsen. Also war quasi kein bewusstes Foul, war aber halt eines. Und daher würde ich sagen, für die Wrestling-Fans sah ein bisschen aus wie der typische Spear von Roman Reigns. Klassischer Tackle. Sah nicht schön aus, war aber auch, glaube ich, mehr ärgerlich für Wade, der auch direkt quasi schon bedröppelt aussieht. Und der Elfmeter war ihm noch dann, locker verwandelt. Nicht spektakulär, aber echt doof für El Paso. Innerhalb von knapp 4 Minuten die Halbzeitführung aus dem Spiel zu geben. Und auch der Endstand. Oakland gewinnt, dreht das Spiel nach 2 guten Szenen zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und El Paso bleibt damit weiterhin ohne Sieg. Sie haben bisher in der Saison nur 1 Unentschieden geholt gegen die Jungs von Monterrey und sonst alle Spiele verloren, sei es im Open Cup oder sei es in der Liga.
So ist es. Ansonsten, hast du sonst auch etwas zu dieser Partie?
Nö, nur ganz kurz, die Scanner statistisch haben wollen. 6 Spiele in der Liga, 5 davon verloren, Tordifferenz von -5 und mit 1 Punkt. Und faszinierenderweise nicht mal das schlechteste Team, denn es gibt noch ein Team mit weniger Punkten, und zwar Colorado.
Dann springen wir doch jetzt mal ins Wochenende. Gegen wen spielt denn El Paso dieses Wochenende? Vielleicht haben sie jetzt endlich die Chance zu gewinnen.
El Paso trifft heute Nacht, denn wir nehmen heute am Samstag auf die Jungs von Tampa Bay in Tampa, das heißt von Texas nach Florida reisen. Und ich sag mal so, wenn Tampa nicht wieder so eine komplett seltsame 0-0-Leistung zeigt wie gegen Pittsburgh und Kate Jennings immer noch nicht wirklich gedeckt wird, glaube ich nicht, dass El Paso heute den ersten Sieg kriegen wird. Vor allem nicht, wenn du geschafft hast, dich von Omaha aus dem Pokal werfen zu lassen. Also bei aller Liebe, ich kann mir nicht vorstellen, dass Brian Klarhaut, der Trainer von El Paso, noch ewig Trainer bleiben wird. Denn letztes Jahr lief es ja schon sehr schlecht. Und bisher sieht es nicht andersweise so aus, als würde sich das ändern. Daher mein Tipp, Tampa gewinnt. Und das alles andere würde mich sehr überraschen.
Da kann man absolut nicht widersprechen. Also wenn da kein großes Umdenken bei El Paso passiert, dann wird das sehr, sehr schwer werden. Gibt es denn ansonsten eine oder mehrere Partien, die du unbedingt empfehlen würdest?
Ja, ich möchte die eine tatsächlich nicht vorwegnehmen, die heute Abend erst sein wird. Deswegen gehe ich wieder in die Nacht. Wir haben die Partie zwischen Vegas und Rhode Island. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, weil ich habe bisher kein Spiel von Rhode Island verpasst und leider haben sie immer genau dann unentschieden. Aber Vegas spielt diese Saison echt guten Fußball und sieht durchaus gut aus. Und sie spielen um 2 zu Hause in Nevada gegen Rhode Island, die sich für die Pokalpleite rächen wollen. Und ich glaube schon, dass es auf jeden Fall einen Sieger geben wird. Ich wäre aber auch nicht komplett überrascht, wenn es Vegas sein wird. Gehe aber davon aus, fußballerisch unterhaltsam, vielleicht jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber auf jeden Fall unterhaltsam mit Toren. Und daher freue ich mich auf die Partie.
Dann gehe ich mal in die Partie, die du eventuell empfehlen wolltest. Diese Partie ist bereits heute um 23 Uhr. Es kann also sein, dass der Podcast zu dem Zeitpunkt noch gar nicht online ist. Nämlich Hartford, die ja aktuell eine doch recht ordentliche Saison spielen. Da ist natürlich noch deutlich mehr Potenzial nach oben. Aber sie hatten ja schon schlechtere Jahre, wie zum Beispiel letztes Jahr. Und aktuell sind sie in der Eastern Conference auf Platz 5 und haben jemanden zu Gast, der in der Western Conference auf Platz 6 ist, nämlich San Antonio. Beide Teams kennen sich jetzt noch nicht so extrem. Sie haben erst einmal gegeneinander gespielt. Das war im letzten Jahr im Juli gewesen. Damals auswärts in San Antonio, wo San Antonio 5-2 gewann. Allerdings war das natürlich in einer Saison, in der Hartford sehr, sehr schwach war. Jetzt aktuell läuft es ein wenig besser, abgesehen vom US Open Cup. Dementsprechend vermute ich, dass das eine ganz interessante Partie werden könnte. Die Wetterprognosen sehen okay aus. Es wird heute mit Sicherheit regnen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit regnen. Allerdings ist kein Unwetter angesagt. Also man kann hoffen, dass diese Partie stattfinden kann.
Ich bin ehrlich, ich freue mich auf die Partie. Ich bin leider zu der Zeit verhindert. Ich kann sie also nicht live angucken. Aber Hartford spielt endlich mal halbwegs stabilen Fußball. Auch die dürften sich rächen wollen für die verkackte Partie gegen die Jungs vom New York City FC 2. San Antonio ist diese Saison bisher nicht gerade sattelfest. Und wenn selbst Vegas gegen San Antonio gewinnen kann, sehe ich nicht, warum Hartford es nicht schaffen soll. Vor allem, weil sie ja zu Hause spielen, damit das wundervolle Connecticuter Wetter auf ihrer Seite haben. Ansonsten, gibt es noch was für die Jungs oder Leute mit quasi ein bisschen deutschem Interesse? Denn bei Tulsa spielt ja der deutsche Milo Josef, der in dieser Saison ein bisschen mehr zum Joker quasi ausgewählt wurde, wenn aber doch mal eben schöne Tore macht. Und Tulsa trifft in der Mitternacht zum Sonntag auf die Jungs von Charleston Battery. Charleston, aktueller Vizemeister, auch aktuell mit echt gutem Fußball. Tulsa schlägt sich durchaus auch gut aktuell und hat jetzt zum Beispiel gegen Phoenix und Sacramento mithalten können. Ich glaube, es wird auch eine gute Partie werden. Mit 0 Uhr noch relativ früh im Vergleich zu sonstigen 2 Uhr, 3 Uhr Anstoßzeiten für Tulsa.
So ist es. Hast du ansonsten noch eine Partie, die du empfehlen möchtest?
Tatsächlich nicht. Ich kann nur, wie üblich sagen, wer sich nachts denkt, ich gehe lieber schlafen oder eine Runde Nintendogs auf meinem Nintendo DS Lite spielen, dem sei das erlaubt, denn wie üblich werden ja alle Partien gespeichert und aufgezeichnet. Das heißt, ihr könnt auch morgen ganz bequem beim Frühstück euch die Spiele angucken, da sie ja gespeichert werden. Ansonsten gibt's alle Partien immer noch auf YouTube. Für uns ändert sich nichts, trotz der unterschiedlichen TV-Rechtelager in den USA. Und daher, wer die Spiele nicht live guckt oder nicht aufgezeichnet guckt, hat ihr keine Ausrede. Denn ihr habt keinen Pay-TV, keine Bezahlschranke, ihr müsst nur YouTube öffnen. Und das kriegt ihr wahrscheinlich mit einer Hand noch hin.
Exakt so ist es. Wenn du nichts weiteres mehr hast, würde ich sagen, war's das für heute. Gut, ich höre kein Protest. Dann gebt uns wie immer gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News oder auf Twitter unter Box2Box. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und dann schauen wir mal, ob Hartford und San Antonio tatsächlich die Partie war, die man unbedingt sehen sollte. Oder ob vielleicht doch eine ganz andere Partie, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, die Partie des Tages war. Bis dahin, habt eine erfolgreiche Woche und bis dann.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.